ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Im Festivalkino laufen an diesem Sonntagabend die letzten Filme des diesjährigen Filmkunstfestes in Schwerin. Die meisten Filmschaffenden und Schauspieler sind bereits abgereist und einige Künstlerinnen und Künstler konnten auch Preise mit nach Hause nehmen. Das 33. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ist Geschichte. Wir schauen hier noch einmal zurück auf Preise, Prominente und Produktionen. Am Mikrofon begrüßt Sie Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Bereits im Februar auf der Berlinale wurde der neueste Film von Andreas Dresen, In Liebe, Eure Hilde, von der Kritik und dem Publikum sehr positiv aufgenommen. Gestern Abend gewann der Film seine ersten Preise in diesem Jahr, gleich drei, darunter den Hauptpreis, den Fliegenden Ochsen. Persönlich konnte Andreas Dresen die Auszeichnung nicht in Empfang nehmen, da er gerade mit In Liebe, Eure Hilde auf Kinotour in Australien ist. Und so meldete sich der in Schwerin aufgewachsene Regisseur per Video aus Sydney.
Das Erste, was mich hier erreicht hat, war die Nachricht, dass wir diese wundervollen Preise bekommen. Und ich habe mich sowas von gefreut, weil Schwerin, das ist ja für mich nicht nur Heimatstadt und dort bin ich groß geworden und das ist mir alles vertraut und lieb, sondern natürlich auch das Filmkunstfest, das wie eine zweite Heimat immer für mich gewesen ist. Und deswegen bedeutet mir das ganz viel und ich danke euch von ganzem Herzen.
Zur diesjährigen Jury in Schwerin gehörte unter anderem der Schauspieler Milan Peschel, der in Dresens Film Halt auf freier Strecke 2011 die Hauptrolle spielte. Der Regisseur Georg Maas, die Schauspielerin Anne Ratte-Polle und eben Milan Peschel hatten sich für In Liebe, Eure Hilde entschieden.
Weil der ja wirklich der Film ist, bei dem wir, das haben wir alle drei gesagt, wirklich am meisten erlebt haben. Weil man da wirklich durch höchste Höhen und tiefste Tiefen geht. Ich war völlig fertig am Ende danach, aber auch sehr glücklich. Ich habe mich bei Andi bedankt und habe ihm gesagt, dass es so viele Gründe gibt, eigentlich genug Gründe gibt, die Menschen zu hassen. Und er gibt einem immer wieder Gründe, die Menschen zu lieben. Dabei irgendwie sind wir beide in Tränen ausgebrochen.
Zudem gewann Lisa Fries für ihre Rolle als Hilde Koppi den Darstellerpreis. Und der Nachwuchspreis ging an Johannes Hegemann als Hans Koppi. Das Drehbuch zu diesem Film hatte Laila Stieler geschrieben, die den Fliegenden Ochsen stellvertretend für Andreas Dresen in Empfang nahm.
Die wichtigste Begegnung bei der Arbeit an diesem Drehbuch war für mich die Begegnung mit Hans Koppi Junior. Und ich war doch überrascht, so sehr seine Mutter in ihm zu sehen. Also so, wie ich seine Mutter mir immer vorgestellt hatte, so fein und still und freundlich und auch verschmitzt. Und er war sehr erleichtert, als ich ihm sagte, dass ich einen Film über seine Mutter machen will und dass ich sie als Menschen erzählen möchte, als Menschen von Fleisch und Blut und nicht als unerreichbare Heldin. Und da waren wir uns einig.
Andreas Dresen vergaß in seinem Dank aus Sydney auch nicht den diesjährigen Ehrengast des Filmkunstfestes.
Im Übrigen auch ganz, ganz herzliche Grüße an meinen wunderbaren Kollegen Volker Schlöndorff. Großen Glückwunsch zum Ehrenpreis, lieber Volker, den hast du sowas von verdient.
Volker Schlöndorff erhielt dann am Abend bei der Preisverleihung im Mecklenburgischen Staatstheater den Ehrenpreis, den Goldenen Ochsen.
Man hat ja immer Angst, vergessen zu werden. Und deshalb jedes Mal, wenn plötzlich nochmal so ein Ochse um die Ecke kommt, dann freut man sich. Und man lernt ja auch immer wieder andere Menschen und eine andere Region kennen. Und gerade seit 2 Jahren bin ich durch meine neue Partnerin, die Landwirtin in Mecklenburg ist, sehr oft in Mecklenburg. Also ich hätte auch einen Stall für einen Ochsen.
Die Laudatio auf den inzwischen 85-Jährigen hielt der Darsteller des Oskar Matzerath aus dem Film Die Blechtrommel, David Bennent.
So lass uns weiter mit Leib und Seele leben, gastfreundlich sein. Filme drehen, Menschen hier und da warnen und zum Träumen bringen. Denn du, Volker, du kommst vom Stoffe, aus dem die Träume sind.
Der Angesprochene bedankte sich anschließend sowohl beim Laudator als auch bei den Festivalmachern.
Ich war total verblüfft von dieser Laudatio, von dem Laudator, von der wunderbaren Idee, David hierher einzuladen. Und es ist mindestens genauso schön, in Schwerin einen Preis zu bekommen als irgendwo anders. In dem Sinne danke ich dem Festival und dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dass ihr das auch aufrechterhaltet. Die Festivals werden den Film retten.
Es war bereits der dritte Fliegende Ochse, den Andreas Dresen gestern auf dem Filmkunstfest in Schwerin gewann. Nach Raus aus der Haut 1998 sowie Nachtgestalten 1999. Für Halbe Treppe erhielt er 2002 den NDR-Regiepreis. Schon beim allerersten Festival in Schwerin 1991 war Andreas Dresen mit einem Kurzfilm vertreten. Ein Jahr darauf, 1992, erlebte sein erster Kinofilm Stilles Land hier seine Uraufführung.
Ich war schon oft hier und fühle mich dem Festival verbunden. Ich war, glaube ich, auch schon in sämtlichen Jurys. Also insofern einfach schön, wieder nach Hause zu kommen.
Sagt der in Schwerin aufgewachsene Andreas Dresen, der beim 33. Filmkunstfest mit seinem neuesten Film In Liebe, Eure Hilde im Wettbewerb vertreten war.
Ein Funkgerät.
Hätte ich dir doch nicht zeigen sollen?
Doch.
Für Nachrichten. An die Freunde.
Den sowjetischen Geheimdienst?
Der Kontakt kam über Aro. Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium.
Was für Informationen?
Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen.
Was für Informationen?
Na, wo Hitler aufmarschiert. Mit welcher Truppenstärke, wann er angreift und so weiter.
Die Sowjetunion angreift.
Hilde, eine junge Frau aus Berlin, lernt Hans Koppi kennen. Sie widersetzt sich, genau wie ihr späterer Ehemann, dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland. Der Film In Liebe, Eure Hilde erlebte auf der Berlinale im Februar seine Uraufführung.
Was für uns sehr überraschend war, ist, dass wir den Film wirklich bei der Berlinale weltweit verkauft haben. Also das wird international mit Abstand mein erfolgreichster Film, weil wir haben in fast alle Regionen der Welt den Film fürs Kino verkauft, was heutzutage nicht mehr so oft vorkommt. Der Film ist an Verleihen in Australien, Neuseeland verkauft schon. Das ist für mich ein Novum, hatte ich noch nie so. Südkorea, ganz Europa sowieso. Also es ist wirklich verrückt, dass so eine Geschichte so die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt erreicht, hätte ich nicht gedacht. Und die Verleiher kommen ja dann aus der ganzen Welt und schauen sich das an. Die kennen Hilde Koppi natürlich auch nicht.
Und so verließ Andreas Dresen das Filmkunstfest in Schwerin bereits am Mittwoch, um nach Neuseeland und Australien zu fliegen.
Der Film läuft bei einem Festival dort in 5 verschiedenen Städten, überall als Eröffnungsfilm. Und ich werde sehr viel Medienarbeit machen. Ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt schon startet. Es ist durchaus möglich, dass er dort eher startet als in Deutschland, weil dort unten ist die Südhalbkugel, das ist jetzt Herbst. Würde also passen. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich da jetzt doch demnächst ins Kino kommt.
Dass sein neuester Spielfilm nicht gleich nach der Berlinale-Premiere in die deutschen Kinos kam, dafür gab es einige Gründe.
Es entscheidet ja dann der Filmverleih, wann der Film wirklich startet. Und das muss auch immer ein bisschen passen. Wir hätten auch unmittelbar nach der Berlinale rauskommen können, aber da lief schon The Zone of Interest, dieser Auschwitz-Film. Und da wollten wir nicht in das gleiche Fahrwasser kommen, weil wir ein ähnliches Thema oder eine ähnliche Zeit auch erzählen. Und mit dem Film zu starten im Frühling oder im Sommer ist ein bisschen unpassend, weil der Film doch eher ein bisschen ernster ist. Und dann hat der Verleih sich für Mitte Oktober entschieden und ich finde das einen guten Starttermin. Wir hatten damals Halbe Treppe zum Beispiel, lief auch auf der Berlinale, der ist auch im Oktober gestartet. Das hat super geklappt, das ist kein Problem.
Somit können sich die Zuschauer erst im kommenden Oktober von der faszinierenden schauspielerischen Leistung von Lief Lisa Fries als Hilde Koppi überzeugen.
Ich gebe dich nicht mehr her. Du bleibst bei mir. Bei mir.
Liv ist eine grandiose Schauspielerin, finde ich. Sie hat ja nie eine Ausbildung bekommen. Sie hat ja so Learning by Doing, hat als Kind oder als Jugendliche schon angefangen, ihre ersten Filme zu drehen und hat eine durch ihre unheimliche Praxis, dass sie so viele große Filme gedreht hat, hat sie wirklich eine unfassbare Erfahrung vor der Kamera, wie man bestimmte Dinge macht. Und was ich ganz toll finde bei ihr, sie hat eine ganz große Durchlässigkeit. So, man kann in ihrem Gesicht wirklich, spiegelt sich die Seele und das ist sehr, sehr schön, finde ich. Und man guckt ihr wirklich gerne zu und kann sehr schön in ihr lesen. So, deswegen war sie für mich auch die Idealbesetzung.
Auffallend in diesem Film sind die teilweise sehr langen Kameraeinstellungen ohne jeden Schnitt.
Das gibt es bei dem Film tatsächlich als Prinzip, dass wir bestimmte Sachen, die uns wichtig waren, nicht so en passant erzählen, wie das heutzutage manchmal gemacht wird, Schnitt und dann ist das Thema erledigt und dann geht es mal eben flott weiter, sondern wir haben uns schon zum Prinzip gemacht, sorgfältig hinzuschauen und es gibt ein paar Schmerzpunkte in dieser Geschichte, die wir genau erzählen wollten. Also wenn sie beim Verhör ihre Mitstreiter identifizieren soll, ist das natürlich auch, wenn sie das tut, ein kleiner Verrat. Und wir wollten halt auch erzählen, dass das nicht leicht ist und dass man damit sich hadert und dass es jeden Menschen auch innerlich erschüttert. Und ich wollte der Schauspielerin auch den Raum geben, das zu zeigen.
Eine weitere sehr überaus intensive Szene ist, als Hilde Koppi ihren Sohn Hans zur Welt bringt. Neben Liv-Lisa Fries beeindruckt hier Fritzi Haberland als Hebamme.
Das Baby, was Hilde Koppi im Gefängnis bekommt, spielt ja in der Geschichte eine sehr wichtige Rolle. Und es war erwiesenermaßen eine sehr schwere Geburt. Das Kind lag quer und es war sehr schwer zu holen. Und Hilde war eine sehr zarte Person. Und deswegen war uns wichtig, diese Geburt auch nicht so zu zeigen, dass das eben mal so schnell eben vorbeigeht, sondern was ist das für ein Kraftakt für eine Frau, sowas zu machen? Und was bedeutet das dann auch später für die Beziehung zu einem Kind, wenn man das Kind so erkämpft hat? Deswegen gucken wir an bestimmten Stellen deutlich länger hin, als das üblich ist.
Gemeinsam mit Drehbuchautorin Laila Stieler hat Andreas Dresen eine Handlung entwickelt, die nicht chronologisch erzählt wird. In Liebe, eure Hilde beginnt mit der Verhaftung von Hilde Koppi. Der Zuschauer erlebt dann zum einen den Gefängnisalltag der jungen Frau bis zu ihrer Hinrichtung, aber auch, wie sie Hans Koppi kennen und lieben lernt. In Liebe, eure Hilde soll am 17. Oktober in die deutschen Kinos kommen. Das Filmkunstfest in Schwerin wird seit vielen Jahren von Ochsen geprägt. Zum einen vom Fliegenden Ochsen als Preis für den besten Spielfilm und zum anderen vom Ehrenpreis, den Goldenen Ochsen. Den erhielt in diesem Jahr der Regisseur Volker Schlöndorff.
Jeder kennt die Musik von Vivaldi, kein Mensch weiß, wie er ausgesehen hat. Ja. Mozart sieht man sofort, Amadeus, Beethoven wissen, wie er ausgesehen hat, Wagner wissen wir. Vivaldi, der meistgehörteste, kein Bild. Also das ist schon mal eine Herausforderung.
Diese Herausforderung möchte sich Volker Schlöndorff möglichst noch in diesem Jahr stellen. Der Dreh beginnt zu einem Film über Antonio Vivaldi.
Der war ja geweihter Priester und Musiklehrer in einem Waisenhaus für Mädchen in Venedig und hat dort für 20 Jahre lang aus diesen Waisenkindern das erste Frauenorchester gebildet und außerdem ein so gutes Orchester, dass die Leute von weit her angereist kamen, um das zu hören. Sehen konnten sie das nicht, weil die Waisenkinder saßen oder Musikerinnen saßen hinter Gittern. Nur er, der Dirigent mit seinen roten Haaren, war zu sehen. Also das ist eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Das Drehbuch ist fertig, habe ich mit einem Italiener geschrieben.
Allerdings hat sich Volker Schlöndorff noch nicht entschieden, wer diesen Antonio Vivaldi spielen soll.
Vivaldi war nicht nur Komponist und Lehrer, sondern er war vor allen Dingen ein großartiger Violinist. Und jetzt habe ich die Frage, nehme ich einen Schauspieler, der lernt, Violine zu spielen? Oder ist es einfacher, einen Violisten zu nehmen, der lernt zu Schauspielern? Und ich habe schon viele Probeaufnahmen mit Violinisten und auch mit Schauspielern gemacht. Im Augenblick soll er Italienisch, außerdem muss er Italiener sein und Italienisch sprechen. Und das beschäftigt mich zurzeit hauptsächlich in Rom.
Mit 85 Jahren und nach mehr als 6 Jahrzehnten im Filmgeschäft wird der Regisseur fast wie selbstverständlich immer noch und immer wieder auf seinen größten Erfolg, den Film Die Blechtrommel, angesprochen.
Nach einer gewissen Zeit hat der Günter Grass mir das auch mal gesagt. Das ging ihm ja nicht anders. Er hat 30 Jahre nach Erscheinen der Blechtrommel, glaube ich, dann den Nobelpreis für Literatur bekommen für Die Blechtrommel. Und inzwischen hatte er solche Ziegelsteine, wie er das nannte, Romane geschrieben. Es ist aber ganz gut, wenn man so ein Ding hat, was so als Markenzeichen den Stempel aufdrückt.
Dabei liegt Volker Schlöndorff ein anderer seiner Filme viel mehr am Herzen.
Der erste Film ist einem immer der liebste. Ja. Der junge Törleß, nicht nur, weil man damit den ersten Erfolg hatte, sondern so ein Geheimnis um die ersten Filme. Die haben irgendwie einen anderen Druck und eine andere Notwendigkeit als vieles, was später kommt. Ich habe da auch mal mit Bernardo Bertolucci drüber gesprochen, kurz vor seinem Tod. Und der ja auch mit seinen ersten Filmen das Gefühl hatte, das waren die besten. Wie kommt das? Wir hatten doch noch gar keine Erfahrung, wir wussten nichts. Und trotzdem ist das so. Und dann habe ich gedacht, weißt du, am besten das nächste Mal heben wir den ersten fürs Ende auf. Dann haben wir einen starken Abgang.
Neben dem Filmemachen hatte er vor rund 25 Jahren auch das Laufen für sich entdeckt.
Ich hatte keine Lebenskrise und dann habe ich eben durch Zufall Marathonläufer kennengelernt und die bewundert, gedacht, Mensch, wie könnt ihr das machen, wie schafft ihr das? Und mir gesagt, ja, komm doch mal mit zum Training, ja. Und so bin ich da reingekommen und bin tatsächlich 15 Jahre lang jedes Jahr mindestens einen Vollmarathon gelaufen, damit kein Joschka Fischer-Jojo-Effekt hier entsteht.
Marathon läuft Volker Schlöndorff zwar nicht mehr, aber regelmäßig kleinere Runden, um fit zu bleiben, auch mit Blick auf das nächste Filmprojekt. In Parchim feiert das Theater im kommenden Jahr Jubiläum. Dann besteht die Spielstätte genau 80 Jahre. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, blickt die Bühne auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Zunächst als Mehrspartentheater, nach 1990 blieb nur das Schauspiel übrig. Und seit 2016 ist das junge Staatstheater Parchim vor allem mit Inszenierungen für Kinder und Jugendliche Teil des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. Der Dokumentarfilmregisseur Dieter Schumann wollte in seinem neuesten Film vor allem die Frage klären, wie viel Theaterprovinz heute noch in Parchim zu finden ist. Auf dem Filmkunstfest in Schwerin hatte nun Dann gehst du eben nach Parchim Premiere.
Ich meine, wo soll Theater stattfinden, wenn nicht hier? Ich finde diese ganzen Orte, diese ganzen kleinen Orte, wenn ich mir vorstelle, Altenburg, Senftenberg, Parchim, Stendal, diese Orte, alle ohne Theater, das wäre ein Graus. Also das Leben ist doch sowieso schon spießig in allen großen Städten, egal wo. Und da braucht es diese bunten Hunde am Theater, die sozusagen sagen, wir machen hier, uns stellen uns auf den Kopf und wir machen heute hier nachher Dei.
Der Regisseur Frank Vogtmann inszenierte zuletzt am Jungen Staatstheater Parchim unter anderem Das Geheimnis und Antigone. Auf der Bühne standen dabei auch die jungen Schauspielerinnen Gesa Pentin und Arikia Orban.
2-1, ja, 2-1 kriegen wir brutto. Und ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Das ist ohne Scheiß, mein Gott, ernsthaft. Ich weiß gar nicht, ich hatte auch noch nie so viel Geld. Also an der Schule haben wir halt, weil das so ganz normal ist, man halt nebenbei noch jobbt. Oder beziehungsweise ja, halt einen Nebenjob hat. Und jetzt vor allen Dingen so mal nicht zwei Sachen gleichzeitig zu machen, sondern nur zu spielen. Und ja, das ist richtig geil. Ja. Ich habe vor allen Dingen Bock, meine Schulden abzubezahlen.
Für beide Frauen war Parchim das erste Engagement nach der Schauspielschule. Regisseur Dieter Schumann hatte sich vor Drehbeginn in Parchim vor allem eine Frage gestellt.
Insbesondere auch wenn da junge Leute dann irgendwie hinkommen, also wie kommen die mit dieser Provinzialität, die ja scheinbar erstmal da ist, oder auch nicht nur scheinbar, klar, weil jeder will ja auf die große Bühne und nicht unbedingt nach Mecklenburg und schon vielleicht gar nicht nach Parchim.
Doch der Mecklenburger Filmemacher wurde eines Besseren belehrt.
Als ich dann die beiden Schauspielerinnen, Hamburger Absolventinnen kennenlernte, die Gesa Pentin und die Arikia Orban, hatte ich genau diese Erwartungshaltung. Na, nun wollen wir mal gucken, jetzt betretet ihr die Bretter, die die Welt bedeuten, wo? In Mecklenburg und dann noch in Parchim. Und ich muss mal sagen, da haben sich die Zeiten kolossal geändert. Also meine Erwartungshaltung, die wurde völlig da konterkariert. Nämlich genau, es war dann so, was? Jetzt haben wir ein festes Engagement? Wir haben ein festes Einkommen, müssen nicht nebenbei jobben gehen. Wir können wirklich nur proben und spielen und was für ein Glück.
Dieter Schumann begleitet nicht nur die beiden Schauspielerinnen. In seinem neuesten Dokumentarfilm lernen die Zuschauer auch noch den Parchimer Björn Pauli kennen.
Es gibt auch noch genug Leute in Parchim, die nicht wissen, dass wir ein Theater haben. Und die wahrscheinlich ganz oft schon vorbeigelaufen sind. Gibt's auch, ne? Und das mit den Abblättern, ja, das ist ja wie so eine wie so eine zweite Haut. Es will sich erneuern. Es schuppt sich.
Der Björn Pauli, das ist ja ein Geschenk für uns auch gewesen, ne? Theater lebt ja nicht nur von den Schauspielern, Regisseuren, sondern natürlich auch von den Gewerken. Und er als Requisiteur ist aber in diesem kleinen Ensemble auch so eine gute Seele und ein Multitalent. Also eine Anlaufstelle, wenn irgendwie jemand was hat. Nicht nur, dass er was erfindet und bastelt oder so, aber auch menschlich so eine Instanz, weil er da schon viele Jahre da ist, ne? Und auch gerade für die Ankömmlinge, für die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, immer so eine ruhige, mecklenburgische Natur.
Dieser Dokumentarfilm blickt auf und hinter die Bühne. Inzwischen hat das junge Staatstheater Parchim mit der Kulturmühle eine moderne Spielstätte. Mehr als ein Glücksfall für die Kleinstadt. Und Dieter Schumann neuester Film ist dazu die passende Einladung für jeden Kulturinteressierten. Dann gehst du eben nach Parchim und entdeckst engagierte Theaterleute, die mit Provinz wahrlich nichts am Hut haben. Es ist seit vielen Jahren eine gute Tradition auf dem Filmkunstfest, dass der Norddeutsche Rundfunk in der Reihe NDR Spezial neueste Produktionen vor ihrer Ausstrahlung im Fernsehen in Schwerin im Kino präsentiert. Passé, eine ostdeutsche Dorfgeschichte, so heißt eine Dokumentation aus dem NDR Landesfunk aus Mecklenburg-Vorpommern, die jetzt beim Filmkunstfest in Schwerin Premiere feierte. Es geht um eine kleine Gemeinde in Nordwestmecklenburg, die es in den vergangenen mehr als 30 Jahren nach der Wende immer wieder in die Schlagzeilen geschafft hat, mit Protesten und Gerichtsprozessen. Wie kann das sein? Was ist los in diesem Dorf? Diesen Fragen sind die beiden Autorinnen Caroline Kock und Jette Studier nachgegangen. Kulturjournalmoderator Golo Schmid hat zunächst Jette Studier gefragt, warum konnte ein westdeutscher Makler 1992 das ganze Dorf Passé kaufen?
Ja, das ist eine Geschichte, die eigentlich von heute aus total skurril aussieht, aber die damals eben für die Leute wirklich ernst war. Und um die zu verstehen, muss man so ein Stückchen zurückgehen, nämlich bis in die DDR-Zeit. Da gab es einen LPG-Bauern, der wollte sein Land loswerden. Und dann hat er es verpachtet zum Teil verkauft an die LPG und an die Gemeinde. Die Verträge dazu, die waren aber nicht gültig. Das Land wurde nie so richtig offiziell verkauft. Und als dann die Wende kam, da kam eine Erbengemeinschaft. Und die hat das Land dann nochmal echt sozusagen verkauft. Und zwar an diesen westdeutschen Makler. Und der war eben damals der Auffassung, ihm gehört jetzt das Land und damit gehört ihm auch alles, was draufsteht. Und zu DDR-Zeiten wurde da eben ein Gemeindehaus draufgebaut, eine Kläranlage wurde draufgebaut, der Konsum stand da. Und das gehörte den Leuten jetzt also praktisch alles nicht mehr. Und damit waren die eben nicht einverstanden. Und um diesen Protest, der damals wirklich in die ganze Republik ausstrahlte, geht der Film.
Und es war ja auch noch nicht das Ende der Geschichte, sondern das Dorf hat noch ein paar Gerichtsprozesse mehr erlebt und bis heute gibt es da Streit. Caroline Kock, warum?
Die weiteren Konflikte, das hat uns eben so in der Arbeit an diesem Film auch besonders interessiert, weil dieses Dorf offenbar so Konflikte und so das Pech angezogen hat. Deswegen haben wir uns auch genauer angeschaut, was in den Jahren danach passiert ist. Und diese Streitigkeiten, die drehten sich immer um das Gelände des ehemaligen Haustierparks. Also es sind so 40 Hektar wunderschöne Naturfläche. Und schon Anfang der 90er Jahre hatte die Gemeinde da mit ganz viel Ehrenamt und mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die damals ja noch vom Bund gefördert wurden, haben die sich so einen Haustierpark aufgebaut. Und der war erst ziemlich erfolgreich. 18.000 Menschen, Besucher kamen da pro Jahr. 400 Tiere hatten die da zeitweise. Also es lief erst ganz gut, aber diese ABM-Maßnahmen wurden dann immer weniger gefördert. Und die Gemeinde hat es einfach nicht geschafft, diesen Haustierpark weiter alleine zu betreiben und brauchte einen Investor. Und da kam auch einer aus Rostock und mit dem entbrannte aber auch wieder ein Grundstücksstreit und das ging dann ganz böse auseinander. Also sehr, sehr viele Gerichtsverfahren auch über Jahre mit dem Ergebnis, von dem Haustierpark ist nichts mehr übrig. Und auch da hatte die Gemeinde wieder das Gefühl, wir haben uns hier was aufgebaut und das hat uns jetzt einer, der von außen kommt, genommen und zunichte gemacht. Und um dieses Gelände, um diese 40 Hektar, dreht sich auch immer noch ein Konflikt, der bis heute eigentlich andauert. Denn vor allem der Bürgermeister und die Gemeindevertretung wollen mit dieser Fläche unbedingt was machen und das irgendwie touristisch nutzen, haben einen neuen Investor gefunden und verhandeln mit dem tatsächlich auch seit Jahren. Und dann ist aber noch was anderes dazwischen gekommen. Neben dieser schönen Fläche steht nämlich noch ein Haus. Und da ist jemand eingezogen, ein Jurist des Landkreises. Und der hat das Disziplinarverfahren läuft. Also der Verdacht besteht, dass der sozusagen durch seine Arbeit in dem Landkreis eine Baugenehmigung bekommen hat, die ihm erlaubt, da privat zu wohnen im Außenbereich. Das ist der Verdacht.
Stichwort heute. Es spielt sehr viel in der Gegenwart. Auch trotzdem habt ihr den Film eine ostdeutsche Dorfgeschichte genannt. Warum?
Na, weil wir glauben, dass solche Dinge, die in Passé passiert sind, eben auch nur in Ostdeutschland passieren konnten. Also gerade dieser erste Konflikt, da kommt jemand aus dem Westen und die Frage der Streit, der sich dann daran entfachte, wem gehört dieses Land eigentlich und vor allen Dingen, wem gehören die Gebäude, die da draufstehen, das ist ein Konflikt, der viele Orte in Ostdeutschland beschäftigt hat. Da war Passé jetzt kein Einzelfall und auch das, was dann folgte, also die Massenarbeitslosigkeit Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre und der Versuch, sich gerade mit solchen Dingen wie ABM-Maßnahmen was Eigenes aufzubauen und sich sozusagen so über Wasser zu halten, das ist einfach eine ostdeutsche Geschichte.
Es ist jetzt schon deutlich geworden, ihr habt natürlich nicht nur im Archiv gegraben, sondern auch heute mit den Passéern gesprochen. Welche Spuren hat das bei denen hinterlassen, diese Streitigkeiten über all die Jahre?
Das hat uns tatsächlich sehr überrascht, dass vor allem der erste Konflikt mit dem westdeutschen Makler bis heute bekannt ist bei allen. Tatsächlich auch so die jetzt sozusagen das als Kinder miterlebt haben. Also wir haben auch mit Leuten gesprochen, die haben damals mit ihrer Kindergartengruppe gegen diesen Makler protestiert. Bei denen hat sich das eingebrannt im Kopf und die haben zum Teil auch noch Vorurteile.
Golo Schmid im Gespräch mit Caroline Kock und Jette Studier über ihre Dokumentation Passé, eine ostdeutsche Dorfgeschichte. Den Film können Sie jederzeit sich ansehen in der ARD Mediathek. Hinrichsfelde ist auch ein Dorf in Mecklenburg, allerdings ein fiktives. Hier lebte in den 60er Jahren der 11-jährige Kaule. Das Kinderbuch Kaule des Schriftstellers Alfred Welm erschien 1962. Bereits 4 Jahre später verfilmte die DEFA diese Geschichte. Jetzt auf dem Filmkunstfest in Schwerin wurde erstmals eine digitalisierte Fassung im Kino präsentiert. Und alles beginnt, wie der junge Kaule auf das neu in das Dorf gezogene Mädchen Carola trifft.
Ich heiße Carola. Carola Heulnagel. Und du? Kaule. Ich gehe in die 5. Und du? Auch.
Kaule kennt sich aus im Dorf. Während seine Mutter in der Stadt eine Landwirtschaftsschule besucht, lebt der 11-Jährige bei seiner Tante. Sein väterlicher Freund ist Vater Pietsch, der den Stall mit den Bullen leitet.
Hör dir an, wie sie brüllen.
Die Bullen? Ich könnte ja aufpassen, sozusagen.
Nein, mein Junge, ich kann nicht weggehen und dir den Stall überlassen.
Du brauchst mir nur zu sagen, wie ich es machen muss. Ich mache es so, wie du es anordnest.
Kaule will von Beginn an Carola imponieren. Allerdings endet fast alles, was er gut meint, im Chaos. So auch, als er den Bulle Napoleon aus dem Stall ins Freie führt und das Tier wegrennt.
Bisschen Angst hat man vor so einem großen Tier, aber der Tierpfleger, der immer mit bei war, der hat ihm gezeigt, wie man das am besten macht und dann hat's geklappt.
Hartmut Schwertfeger spielte damals den Kaule. Der inzwischen 69-Jährige kann sich noch gut an diese Szene erinnern, in der das Mädchen vor dem Bullen wegrennen muss.
Der Bulle wird ja losgelassen und ich muss mich ja hinwerfen. Was für mich auch künstlich aussah, weil das, wenn man es genau weiß und guckt, dann ist, als ob da ein Stück Rasenfläche hingemacht wurde, wo ich mich dann hab hinschmeißen müssen, warum das dauernd nochmal gemacht werden musste. Vielleicht bin ich nicht richtig hingefallen oder, also die Szene, das ist die einzige, die ich mich entsinnen kann, mindestens 10-mal.
Karin Geister, damals noch Karin Asmus, war eine von 2 Mädchen, die in die engere Wahl kam für die weibliche Hauptrolle.
Ich weiß aber auf jeden Fall, welche Szene wir spielen mussten. Oder besser gesagt, welche da jetzt bei Probeaufnahmen. Und das war nur ein Wort sagen musste. Da ging es wahrscheinlich mehr um die Mimik, als was man gesprochen hat. Das war dann in der Klasse. Dann wurde ich gefragt, irgendwie, weil der Kaule hatte, was hatte der denn jetzt gemacht? Der hatte ja so ein paar Dinger drauf. Und dann wurde ich nur gefragt, dann runtergucken und hochgucken und runtergucken und dann nur Ja sagen. Und dieses eine Wörtchen Ja, die ganze Mimik, weil ich denke mal, war besser als bei dem anderen Mädchen.
Als die Filmemacher um Regisseur Rainer Behr 1966 die Kinderdarsteller für den Film Kaule suchten, ging Karin in Neubrandenburg zur Schule, Hartmut in Neustrelitz. Warum er die Hauptrolle bekam, weiß er nicht mehr. Offenbar überzeugte er mit seiner Art, trotz eines Mankos.
Einen Nachteil hatte ich war nicht blond. Der Kauler ist ein blonder Junge und ich hatte dunkle Haare. Und die wurden dann während der Dreharbeiten immer gefärbt.
Zudem musste Hartmut Schwertfeger vor allem bei den Szenen mit Vater Pietsch sehr genau aufpassen, denn der Schauspieler Kazimierz Opalinski war Pole und konnte kein Wort Deutsch.
Ich musste immer das letzte Wort, was er sagen musste, während der Szene, das habe ich auswendig gelernt. Und dann fing ich immer an mit meinem Text. Oder der Regisseur hat mir ein Zeichen gegeben. So wurde das während der Dreharbeiten gemacht.
Sowohl Hartmut Schwertfeger als auch Karin Geister erinnern sich heute an aufregende und schöne Drehtage, unter anderem in Feldberg, Sternberg und Warnow bei Bützow, vor allem in den Sommerferien 1966. Was mit dem Abstand von mehr als 5 Jahrzehnten auffällt, Kaule kommt ohne propagandistischen Zeigefinger aus. Im Film treten keine Pioniere oder SED-Funktionäre auf. Kaule, nach dem Kinderbuch von Alfred Welm, zeigt das dörfliche Leben mit Höhen und Tiefen aus der Sicht von Kindern in Mecklenburg der 60er Jahre. Das 33. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ist mit dem heutigen Sonntag Geschichte. Die 34. Ausgabe ist geplant in Schwerin zwischen dem 6. und 11. Mai 2025. Sie hörten eine Sendung von Axel Seitz.